Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Nachmittagsvortrag mit der großen Frage, wem gehört das Land? Oder genauer, was sagt die Bibel zum Westjordanland? Hier auf dem Bild sehen Sie eine Karte von Israel. Das Westjordanland ist dieses Gebiet, wie der Name sagt, westlich vom Jordan. Darum das Westjordanland. Was sagt die Bibel über dieses Gebiet, das im 20. Jahrhundert erst eine ganz spezielle weltpolitische Bedeutung bekommen hat? Das Westjordanland wurde 1967 während des Sechstagekrieges durch die israelische Armee Jordanien entrissen. Seither kam dieses Gebiet nicht mehr aus den Schlagzeilen der internationalen Presse heraus. Die ganze Welt beschäftigt sich mit den damit verbundenen Fragen des Völkerrechts und der Weltpolitik. Doch wir stellen uns heute die Frage, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Denn diese Dinge werden in den Medien ja nicht behandelt. Aber bemerkenswert ist dieses, die Propheten der Bibel verkündigten im Auftrag Gottes bereits vor Jahrtausenden detailliert, worin Gottes Plan und Bestimmung für diesen speziellen Landstrich besteht. Aber in einem ersten Teil wollen wir uns zunächst mit der Vorgeschichte beschäftigen. Es ist eine lange Geschichte. Wir gehen zurück vor 3600 Jahren. Da war das Land Israel, und dazu gehörte natürlich auch das Westjordanland, das Heimatland der Juden, das Heimatland der Israeliten. Nach dem Auszug aus Ägypten, der nach strenger biblischer Chronologie bereits 1606 vor Christus geschah. Nach diesem Auszug aus Ägypten wurde das Land Israel durch die Juden, durch die Israeliten besiedelt. Wenn wir uns fragen, wie steht das mit der europäischen Geschichte? Was ist um 1600 vor Christus? Nun, da spricht man in der säkularen Geschichte vom Ende der Jungsteinzeit. Also, es ist alles im Nebel. Sie wissen so gut wie fast nichts über diese Zeit, was da in Europa konkret geschah. Mit konkreten Personen, ja? Nichts, denn wir haben auch keine schriftlichen Überlieferungen aus dieser Zeit. Aber das ist die Zeit, in der Mose bereits die ersten Bücher der Bibel, die 5 Bücher Mose, abgefasst hatte. Erstaunlich. Nun also, seit dieser Zeit in Europa wäre das Ende der Jungsteinzeit, da ist das Land Israel das Land der Juden, der Israeliten, inklusive das Westjordanland. Nun, wie war das vor 2000 Jahren? Sie haben vielleicht vor ein paar Tagen Weihnachten gefeiert. Das war die Zeit, als Israel unter König Herodes stand. Herodes war ein Unterkönig, der durch den Senat in Rom als Herrscher über die Juden eingesetzt war. Nun, das damalige Land Israel umfasste diese Gebiete, die Sie auf der Karte sehen. Also ein Israel, zu dem selbstverständlich auch das Westjordanland gehörte und auch die Golanhöhen, aber noch große Teile von Syrien und Jordanien kamen dazu. Das war ein Groß-Israel. Damals, vor 2000 Jahren, kam Jesus Christus. Jesus Christus erfüllte durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias. Der Messias ist der verheißene Erlöser, der von den Propheten über Jahrtausende hinweg angekündigt worden ist. Propheten des Alten Testaments. Heute Abend werden wir dieses Thema behandeln und ich werde 50 erfüllte Prophezeiungen aus diesen über 300 vorstellen. Die Propheten sagten es voraus und es kam so. Der Messias sollte von der Masse seines Volkes abgelehnt werden. Das geschah so und schließlich wurde Jesus Christus vom Hohen Rat zum Tod verurteilt. Die Römer haben das Todesurteil auf dem Golgatha-Felsen vor den Toren Jerusalems ausgeführt. Nun, die Propheten sagten, als Folge der Verwerfung des Messias wird es zu einem Verlust kommen, zu einem Verlust des Landes Israel. Ja, bereits Mose, damals um 1566 vor Christus, am Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung nach dem Exodus, sagte voraus, was geschehen wird, wenn Israel das Wort Gottes verwirft und den Messias. 5. Mose 28, Vers 63. Und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Das hat sich alles wörtlich erfüllt. Denn ab der Zerstörung Jerusalems durch die Römer im Jahre 70 nach Christus wurde das jüdische Volk in einem jahrhundertedauernden Prozess unter alle Völker der Welt, über alle 5 Kontinente hinweg zerstreut. Darum gibt es überall Juden und gab es überall Juden. Das Land sollte eine Wüste werden. Denn Mose schreibt noch während der Wüstenwanderung, 3. Mose 26, 32, Gott spricht, und ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich darüber entsetzen sollen. Und euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Öde. Es ist eine historische Tatsache. Ab dem Jahr 70 nach Christus, die Römer hatten das Land Israel aus Wut ökologisch verwüstet, aber dieser Verwüstungsprozess ging weiter. Über Jahrhunderte hinweg verödete dieses Land, das einst von Milch und Honig floss, immer mehr. Der Höhepunkt wurde erreicht Mitte 19. Jahrhundert. Nun ist Folgendes aber wichtig. Der Prophet Jesaja hatte vorausgesagt, wiewohl das Volk weltweit zerstreut werden sollte, sollte es eine dauernde Restpopulation von Juden im Land geben. In Jesaja 6, wo Gott ankündigt, dass er das Volk Israel verstocken und verblenden werde, als Gericht für die Untreue, da stellt der Prophet in Vers 11 die Frage, wie lange, Herr? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist und der Herr die Menschen weit entfernt hat und der verlassenen Orte viele sind inmitten des Landes. Genau so ist es gegangen. In einem jahrhundertedauernden Prozess wurde das jüdische Volk nach und nach aus dem eigenen Land vertrieben. Zuerst durch die Römer, allein in der Zeit um 70 nach Christus und 135 nach Christus, im Zusammenhang mit den beiden Kriegen der Römer gegen die Juden, flohen über 1 Million Juden in das Gebiet des heutigen Irak und andere Gebiete außerhalb des Römischen Reiches. Aber dieser Prozess ging weiter, genauso wie es da vorausgesagt war. Später kamen die Muslime, nach dem Tod von Mohammed, eroberten sie das Land, 638, und durch den Druck und die Verfolgung der Muslime wanderten viele Juden aus und so entvölkerte sich das Land mehr und mehr. Jesaja 6, Vers 13. Und ist noch 1/10 darin, so wird es wiederum vertilgt werden, gleich der Terebinte und gleich der Eiche, von welchen, wenn sie gefällt sind, ein Wurzelstock bleibt. Ein heiliger Same ist sein Wurzelstock. Es wurde reduziert bis auf ein Zehntel der Bevölkerung, aber der Prozess ging weiter. Der absolute Tiefstpunkt wurde erreicht am Anfang des 19. Jahrhunderts. Da gab es noch etwa 5000 Juden im Land. Aber die sollten sein wie ein Wurzelstock, wenn man einen Baum abschlägt. Der Staat Israel wurde vernichtet, wie ein Baum, der abgeschlagen wurde. Aber der Wurzelstock bleibt und der bringt Hoffnung für die Zukunft, denn er kann wieder ausschlagen. Hier sehen Sie diese Städte Safed, Tiberias, Jerusalem und Hebron. Diese vier Städte spielten eine besonders wichtige Rolle im Zusammenhang mit dieser bleibenden, dauernden jüdischen Population im Land. Und bedenken Sie, Jerusalem, und zwar insbesondere eben Ost-Jerusalem und Hebron, das gehört zum besetzten Westjordanland. Aber das waren Gebiete der dauernden jüdischen Population. Die waren in dem Zusammenhang besonders wichtig. Aber noch an vielen anderen Orten im Land wohnten Juden. Die Propheten hatten angekündigt, nach dieser langen Zeit der Zerstreuung und dieser stetigen Verminderung der Restpopulation soll es eine Wende geben. Gott werde sein Volk wieder zurückführen aus aller Welt. Hesekiel 36, Vers 24. Gott spricht: Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Ab 1882, also nachdem dieser Tiefstpunkt der jüdischen Population im Land erreicht war, begannen plötzlich massenweise Juden zurückzukehren. Was 2000 Jahre nur ein Wunsch war und nicht realisiert werden konnte, aus verschiedenen Gründen. Eine solche Masseneinwanderung war früher gar nicht realisierbar, wurde plötzlich Wahrheit. Sie sehen hier Juden aus der ersten Immigrationswelle, das sind russische Juden, die gekommen sind wegen der Verfolgung unter den letzten Zaren, 1882 bis 1904. Als diese ersten Siedler kamen, sagte man, das ist ja eigentlich unsinnig. Was wollen die in Palästina? Denn das gehört ja zu diesem islamischen Großreich der Osmanen, der Türken. Das gibt keine Zukunft für Juden dort. Und plötzlich brach der Erste Weltkrieg aus. Der schlimmste Weltkrieg bis dahin, in der ganzen Menschheitsgeschichte. 1914 bis 1918. Ein Krieg mit 10 Millionen Toten. Das Osmanische Reich stellte sich während dieses Krieges auf die Seite Deutschlands. Das Osmanische Reich der Türken beherrschte den ganzen Nahen Osten. Auch Palästina gehörte dazu. Seit Jahrhunderten. Aber weil sich die Türken auf die Seite Deutschlands stellten, wurde dadurch der Zorn der sogenannten Entente-Mächte, so nannte man die Alliierten, Frankreich, England, die waren wiederum verbündet mit Russland, da wurde der Zorn dieser Entente-Mächte herausgefordert und so kam es in der Folge zur Vernichtung des Osmanischen Reiches durch die Alliierten, durch Frankreich und England. In diesen Jahren des Krieges eroberte England unter anderem auch Palästina, denn das war ja Teil des Osmanischen Reiches. Das war ein ganz entscheidender Punkt in der Weltgeschichte. Dieser Erste Weltkrieg führte zum Untergang des Osmanischen Reiches. Das war das Ende der 400-jährigen Türkenherrschaft über Palästina, über das Land Israel. Gleichzeitig war diese Eroberung, dieser Sieg der Alliierten ein Schock für die islamische Welt. Denn nach islamischer Auffassung ist ein Territorium, das einmal unter islamische Herrschaft gekommen war und auf dem die Scharia, das islamische Recht, angewendet wurde, ein solches Land darf nie mehr unter die Herrschaft von Nichtmuslimen kommen. Unmöglich. Das war ein Schock, denn plötzlich wurden also große Gebiete von islamischem Land unter, ich habe das natürlich in Anführungsstrichen gesetzt, christliche Herrschaft gestellt. Denn für Muslime sind alle da im Westen, die irgendwie etwas mit dem Christentum zu tun haben, wenigstens dem Namen nach, sind das Christen. Und das ist für sie ein besonderer Schock gewesen. Nicht-Muslime, solche, die den Islam ablehnen, beherrschen plötzlich islamisches Land. Und das ist entgegen islamischem Recht, wie es formuliert wurde durch den Systematiker Al-Mawardi im 12. Jahrhundert. Die Welt ist zweiteilig. Was der Islam erobert hat, ist Darul Islam, das Haus des Islam, darf nicht mehr nicht muslimisch beherrscht werden. Und der Rest der Welt ist Darul Harb, das Gebiet des Schwertes, das muss noch unter die Herrschaft des Islam kommen, durch den Dschihad. Aber alles kam noch viel schlimmer. Während des Ersten Weltkrieges gaben die Engländer die Balfour-Erklärung heraus. Das war ein Versprechen an die Juden, dass England sich einsetzen werde, um in Palästina eine jüdische nationale Heimstätte zu schaffen. Sie können sich vorstellen, wie diese russischen Juden gejubelt haben, die ab 1882 gekommen waren und man sagte, das sind Idealisten, das gibt keine Zukunft. Hier kann nie ein Judenstaat entstehen auf islamischem Boden. Nun, hier wörtlich steht in diesem Brief an Lord Rothschild gerichtet und durch Balfour, Lord Balfour unterschrieben, His Majesty's Government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. Die Regierung seiner Majestät betrachtet es mit Wohlwollen, dass in Palästina eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk geschaffen werde. Und England will sich einsetzen, um die Erreichung dieses Ziels zu erleichtern. Das war ein Schock für die islamische Welt. Jetzt soll hier noch ein Judenstaat entstehen. Und Sie müssen wissen, der Islam legt sehr viel Wert auf militärische Stärke, weil Muhammad, der Gründer des Islams, ein General war, ein erfolgreicher Kämpfer. Und so hat man sich gesagt, die Überlegenheit des Islams zeigt sich insbesondere in der militärischen Überlegenheit. Und tatsächlich hatte Muhammad enorme Erfolge. Ganz Arabien zitterte schließlich vor Muhammad und seinen Kriegsleuten. Und nach seinem Tod wurde der Islam ausgebreitet im ganzen Nahen Osten und in Nordafrika. Im 7., 8. Jahrhundert war die islamische Stärke ein Schrecken für die Völker allgemein. Und so hat sich entwickelt Allahu Akbar. Allah ist eigentlich größer. Das bedeutet, der Islam ist militärisch überlegen über alle. Und nun dieser Sieg der Engländer und Franzosen über den Nahen Osten. Schrecklich. Und dann noch ein Judenstaat. 1920, nach dem Ersten Weltkrieg, trat der Völkerbund zusammen. Der Völkerbund übergibt 1920 England das Mandat über Palästina. Die Engländer sollen übergangsweise dieses Gebiet verwalten und dann soll man schauen, was daraus genau wird. Und nun sehen Sie, Palästina war damals dieses Gebiet. Israel von heute, inklusive Gazastreifen und Westjordanland. Aber dazu kam das ganze Gebiet des heutigen Jordanien. Das gehörte zu Palästina. Dieses ganze Gebiet war Palästina. Nun, die Balfour-Erklärung ist ziemlich neblig. Denn sie sagt einfach, die Engländer setzen sich ein, dass in Palästina eine nationale jüdische Heimstätte entsteht. Aber es wird nicht gesagt, wo in Palästina. Und die Engländer wollten auch für die Araber in diesem Gebiet einen Staat errichten. Aber auch da sagten sie nicht, wo das genau sein soll. Das war also ein bisschen unklar. Und Sie müssen auch wissen, der Ausdruck Palästina war also eine Bezeichnung, eine geografische Bezeichnung. Und alle Leute, die hier wohnten, ob das Araber waren oder Juden, die nannte man damals Palästinenser. Unter der britischen Mandatsherrschaft. Also alle Juden bekamen zum Beispiel eine Identitätskarte von den Engländern und darin stand Palästinien, Palästinenser. Palästinenser war damals kein völkischer Ausdruck, sondern das bezeichnet einfach die Leute, die in diesem geografischen Raum wohnten. Und es war auch nicht ein Unterschied, ob es Araber waren hier auf dieser westlichen Seite des Jordans oder auf der östlichen, das waren einfach Araber. Und Araber ist eigentlich auch nicht ein völkischer Ausdruck. Araber bezeichnet Menschen, die arabische Muttersprache haben. Ja. Aber 1921 vollzog England die erste Teilung Palästinas. England übergibt den palästinensischen Arabern 77% von Palästina. Das ganze Gebiet östlich des Jordans wurde abgeschnitten. Darauf sollte ein palästinensisch-arabischer Staat errichtet werden. Zuerst nannte man dieses Gebiet Transjordanien und erst 1946 bekam dieses Gebiet die volle Unabhängigkeit der Engländer und so nannte man es in der Folge Jordanien. Vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte es genannt Ostpalästina. Dann wüssten nämlich alle Leute auf der Welt, dass es schon längst einen Palästinenserstaat für die Araber gibt. Und zwar mit 77% von Palästina. Das ist doch ziemlich schockierend, meine ich. Davon wird in den Medien überhaupt nichts gesprochen. Aber das können Sie in den Geschichtsbüchern nachlesen. Und Sie können auch auf www.wikipedia gehen und die betreffenden geschichtlichen Artikel durchsehen. Das ist allgemein bekannt. Nun, 1938 bis 1945 geschah etwas Schreckliches in Europa. Die Nazis und ihre europäischen Verbündeten vernichteten 6,5 Millionen Juden. Und jetzt, nach dem Schock des Zweiten Weltkrieges, überlegten sich die zivilisierten Nationen der Welt, jetzt müssen wir unbedingt auch mal was für die Juden machen. Nachdem es jetzt ein arabisches Gebiet gibt, das abgetrennt worden ist in den 20er Jahren, sollen wir jetzt auch ein Gebiet abtrennen für die Juden. Es muss eine Lösung der Judenfrage geben. 1947, direkt nach dem Schock des Zweiten Weltkrieges und der Judenvernichtung, trat die UNO zusammen. In der Novemberabstimmung von 1947 akzeptierte eine Mehrheit der zivilisierten Nationen der Welt, dass es nun in Palästina einen jüdischen Staat geben soll. Aber die UNO sagte nicht, die restlichen 23%, die sollen die Juden bekommen. Sondern die UNO entschied, dieses Gebiet wird nochmals geteilt. Und nur diese Gebiete hier, diese braunen Gebiete, die sollen einen Judenstaat geben. Also diese zwei Streifen da und das meiste der Negev-Wüste, die ja sowieso kaum bewohnbar ist. Das restliche Gebiet soll ausgespart werden für einen zweiten arabisch-palästinensischen Staat. Merken Sie, die Frage heute ist, wann entsteht ein zweiter arabischer palästinensischer Staat, nicht wann entsteht endlich einer. Darum ist es wichtig, dass man die Geschichte mit berücksichtigt. Also die UNO war dafür, dass schließlich 87,4% für die Palästinenser, die arabischen Palästinenser, als Staatsgebiet zur Verfügung gestellt werden soll, für zwei Staaten, und nur 12,6% für die Juden. Aber damals tobte die islamische Welt. Man sagte, nein, es darf keinen Judenstaat geben. Warum? Es ist ja nur wenig Gebiet und es ist ja viel Wüste. Ganz einfach, weil nach islamischer Lehre nach orthodox islamischer Lehre darf Darul Islam nicht durch Juden oder Christen oder Heiden beherrscht werden. Sie sehen, es geht nicht um die Frage, welche Gebiete, sondern es geht um die Frage, überhaupt Gebiete. Und da sagt der Islam ganz klar, nein. Als Folge der Judenvernichtung im Zweiten Weltkrieg, als Folge dieser UNO-Abstimmung, kam es am 14. Mai 1948 zur Staatsgründung Israels. Der Erste Weltkrieg hat das Land geöffnet für die Juden und der Zweite Weltkrieg hat das Tor zu einem Staat aufgetan. Ben Gurion verkündigt über das Radio die Gründung des Staates Israel. Jesaja 66,8 spricht prophetisch davon. Wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Kann ein Land an einem Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren werden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Nun, kann ein Land an einem Tag geboren werden? Da sagen die Schweizer, natürlich ist er mit uns auch geschehen am 1. August 1291 beim Rütli-Schwur. Darum feiert man in der Schweiz 1. August. Aber hier steht mehr. Zion hat Wehen bekommen. Wehen sind sehr schmerzhaft. Nun, die Staatsgründung Israels fiel in schreckliche kriegerische Auseinandersetzungen hinein. Denn vor der Staatsgründung nahm der arabisch-palästinensische Terrorismus gegen die Juden ein Höchstmaß an. Und ab der Staatsgründung kam es zum totalen Krieg. Also an diesem einen Tag, mitten in den Wehen und Schmerzen, wird das Land geboren. Aber so wie die islamische Welt es angekündigt hat, im Blick auf die UNO-Abstimmung 1947, wenn es einen Staat gibt, wir werden ihn gleich auslöschen. Am 15. Mai marschierten 7 Armeen ein. Das war der erste Versuch der Totalvernichtung Israels. Das erfüllte genau, was in Psalm 83,4 steht. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Am Tag nach der Staatsgründung gab es diese Invasion aus Jordanien. Irak, Syrien, Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien und auch Kontingente aus Jemen, zusammen mit den Palästinensern auf der Ostseite des Jordans. Sie eröffneten den totalen Vernichtungskrieg gegen Israel. Und Sie sehen, das war ein grauenhafter Mehrfrontenkrieg. Ein Staat, der eben gegründet war, noch keine richtige Armee hatte. Man hat nur die Verteidigungsgruppe, die Haganah, hat man in die offizielle Armee umgewandelt. Man hatte fast keine schweren Waffen. Und da kamen 7 offizielle Armeen mit schweren Waffen. Aber nach einem Jahr überlebt Israel und geht sogar mit weiterem Landgewinn als Sieger aus dem Krieg hervor. Aber es hatte auch ganz schlimme Seiten für die Juden. Im Juli 49 erzwingt die UNO einen Waffenstillstand. Die UNO hat also untätig zugeschaut, wie Israel hätte ausgelöscht werden können. Und dann, als Israel auf Vormarsch war, wurde ein Waffenstillstand erzwungen. Das sollte so richtig wegweisend werden für die weitere Geschichte der UNO. Und was ist geschehen? Jordanien konnte das ganze Westjordanland erobern, zusammen mit den verbündeten Armeen. Und Jordanien hat dieses Gebiet annektiert. Also nicht nur besetzt, entgegen dem Willen der UNO. Die UNO wollte ja daraus ein Staatsgebiet für einen zweiten Palästinenserstaat machen. Aber Jordanien hat dieses Gebiet annektiert und in das eigene Staatsgebiet voll integriert. Das wurde aber dann völkerrechtlich nie anerkannt. Und Jordanien gelang es auch, Ostjerusalem und den Tempelberg dort zu erobern. Obwohl die UNO Ostjerusalem mit dem Tempelberg zu einem internationalen Ort machen wollte. Die Juden, die im Westjordanland wohnten, die wurden abgeschlachtet oder vertrieben. Durch diesen Krieg 48-49 wurde das Westjordanland, um einen Nazi-Ausdruck zu verwenden, judenrein. Die islamischen Staaten rund um Israel wurden in weiteren Jahren modern ausgerüstet durch die Sowjetunion. Und in den 60er Jahren waren sie überzeugt, jetzt können wir Israel vernichten. Und so kam es zu einem zweiten Versuch der Totalvernichtung Israels in den 60er Jahren. Das führte zum Sechstagekrieg ab dem 5. Juni 1967. Zum zweiten Mal an mehreren Fronten gleichzeitig will man Israel vernichten und auslöschen. Die Welt schaut zu. Aber nach 6 Tagen war Ruhe an allen 3 Fronten. Die Folge dieses Krieges war folgendes. Die israelische Armee eroberte die Sinai-Halbinsel mit dem Gazastreifen. Der Gazastreifen wurde nämlich 48-49 von den Ägyptern erobert und angeeignet. Aber die Weltpolitik hat kein Problem gehabt, dass nun Jordanien jahrelang über das Westjordanland herrschte und Ägypten über den Gazastreifen. Die Weltpolitik hat nicht gefordert, jetzt soll mal endlich ein unabhängiger palästinensischer Staat entstehen. Erst als Israel diese Gebiete erobert hat 1967, ging das weltpolitische Seilziehen los. Nun weiter wurde das ganze Westjordanland Jordanien entrissen und unter israelische Herrschaft gebracht. Und drittens, die Golanhöhen wurden Syrien abgenommen. Was ist der Grund für diese Eroberungen? Es sind 2 Gründe. Die Eroberung der Sinai-Halbinsel und des Gazastreifens sollten eine Schutzzone schaffen gegen Ägypten. Die Eroberung des Westjordanlandes sollte eine Schutzzone sein gegen Jordanien. Und die Eroberung der Golanhöhen ein Schutz gegen Syrien. Denn in den Jahren davor wurde Israel ständig hier von den Golanhöhen herab durch schwere Waffen aus Syrien beschossen. Und jetzt hat man diese Pufferzonen. Nun ist es wichtig, was sagt das internationale Recht? Das internationale Recht sagt, ein Staat darf Staatsgebiet eines anderen Staates erobern und besetzen, wenn von diesem Gebiet eine Bedrohung der Existenz ausgeht. Und ein Staat darf diese Gebiete so lange behalten, wie man damit rechnen muss, dass die Bedrohung anhält. Also, vom internationalen Recht ist das schon mal kein Problem, diese Besetzung dieser Gebiete. Aber das Ganze ist ein bisschen komplizierter. Das Westjordanland, welchem Staat gehörte das? Nun, Jordanien hatte es annektiert, aber das wurde von der Welt nicht anerkannt. Dieses Gebiet war gar nicht Gebiet eines Staates. Und so ist die Besetzung des Westjordanlandes ein sehr spezieller Fall. Denn Sie können das internationale Recht nicht einfach so anwenden, denn es bezieht sich auf Gebiete, die Staaten gehören. Aber das ist hier nicht der Fall. Und das Gleiche für den Gazastreifen. Anders ist es mit den Golanhöhen, denn die gehörten zum syrischen Gebiet. Aber gerade eben, was das Westjordanland anbetrifft, ist das nicht so. Auch für Gaza nicht. Jetzt muss ich ganz kurz erklären, was ist eigentlich die Bedeutung des Westjordanlandes für Israel? Nun lesen Sie die Bibel, das Alte Testament. Und dann stellen Sie fest, ausgerechnet dieses Gebiet ist eigentlich das Zentralgebiet der Geschichte Israels im Alten Testament. Dort ereignen sich die entscheidenden Geschichten des Alten Testaments, als Israel da war. In der Bibel ist dieses Gebiet das Gebiet von Judäa, südliche Westjordanland, und von Samaria, das nördliche Westjordanland. Darum sagt man in Israel eben nicht Westjordanland, sondern man sagt Samaria, Judäa. Das klingt natürlich ganz anders in den Ohren, ja? Wenn man biblisch geschulte Ohren hat und hört Samaria, Judäa, ist das etwas ganz anderes als Westjordanland. Nun, weiter ist zu sagen, diese Gebiete waren Stammesgebiete der israelitischen Stämme von Issachar, Manasse, Ephraim, Benjamin, Juda und Levi. Die Stadt Sichem, heute Nablus, die wichtigste, größte Palästinenserstadt im Westjordanland, das ist der Ort, wo Gott mit Abraham, dem Stammvater Israels, in 1. Mose 12, einen Bund geschlossen hat und gesagt hat, dieses Land gebe ich deinen Nachkommen. Es ist lange Zeit der Wohnsitz von Jakob, dem Stammvater Israels gewesen, der ja auch Israel hieß und darum die Nachkommen Israeliten. Dort fand auch die Bundeserneuerung unter Josua statt, am Ende des Buches Josua. Dort ist Josef, der Herrscher von Ägypten, begraben. Sichem war die erste Königsstadt der 10 Stämme von Nordisrael. Jericho ist die erste Stadt, die unter Josua unter israelitische Herrschaft kam. Die Eroberung von Jericho. Shiloh, auch im Westjordanland, das war der Standort für Jahrhunderte. Der Standort der Stiftshütte, des transportablen Tempels der Israeliten. Bethel war der Verheißungsort für Jakob. Gibea Saul, das war die Königsstadt Israels unter König Saul. Jerusalem, und zwar insbesondere Ostjerusalem, war die Hauptstadt und der Standort des Tempels. Hebron war lange Zeit der Wohnort Abrahams und während Jahren der Königssitz von David, bevor er nach Jerusalem umsiedelte. Die Städte Tirza, Samaria, das sind Königsstädte gewesen der 10 Stämme, eben nebst der schon genannten Königsstadt. Und weiter, Bethlehem sollte gemäß dem Propheten Micha der Geburtsort werden für den Messias Israels. Micha 5, Vers 2. Sie sehen also, wie zentral gerade das Westjordanland ist für die israelische Geschichte. Nun gehen wir wieder zurück in die Zeit nach dem Sechstagekrieg. Ich habe gesagt, diese Gebiete wurden erobert als Pufferzone gegen diese Nationen, die Israel mit der Existenz bedroht hatten. Aber zweitens hat man sich überlegt, wir erobern diese Gebiete, um dann weiter über Frieden verhandeln zu können, indem wir Gebiete zurückgeben. Und da wurde auch eine UNO-Resolution herausgegeben, die besagte, dass Israel besetzte Gebiete wieder zurückgeben sollte. Aber schauen Sie, die verbindliche Formulierung ist ja die englische Version. Und die sagt nicht, dass die besetzten Gebiete zurückgegeben werden sollten, sondern besetzte Gebiete. Der fehlende Artikel ist ganz entscheidend. Und so hat die Regierung sich gesagt in Israel, wir benutzen diese Gebiete, um verhandeln zu können, um Frieden zu bekommen mit den arabischen Nachbarn. Aber gleichzeitig werden wir aus strategischen Gründen Siedlungen darin bauen. Denn gewisse Gebiete müssen wir behalten, um in einem weiteren Existenzkrieg eine bessere Voraussetzung zu haben. Und so hat die israelische Regierung nach 1967 offiziell gefördert, und zwar aus strategischen Gründen, dass im Westjordanland ein mächtiger Siedlungsbau losgehen soll. Heute gibt es etwa 150 Siedlungen im Westjordanland. Mit Hunderttausenden von Bewohnern. Nun, der zweite Versuch ging fehl. Und so versuchten es die islamischen Nachbarn im Herbst 1973 noch einmal im Yom Kippur-Krieg. Das war der dritte Versuch der Totalvernichtung Israels. Da war wieder Ägypten und Syrien führend, aber viele verschiedene andere Nationen beteiligten sich und auch Jordanien beteiligte sich. Aber auch dieser Krieg ging schlussendlich schief. Israel konnte nicht vernichtet werden. Aber das Interessante ist, in diesem Krieg hat Jordanien nicht mehr vom Westjordanland angreifen können. Die jordanischen Soldaten gingen mit den Syrern vom Golan her auf Israel los. Aber das Westjordanland war eine Sicherheitszone in diesem Krieg. Das sind Dinge, die muss man vor Augen haben, wenn man die Zeitung liest heute. Ja, jetzt haben wir eine gründliche Vorarbeit geleistet, um dann zum eigentlichen Thema vorzudringen. Aber jetzt eine kurze Unterbrechung zur Erholung Ihres Geistes und Ihrer Seele.